Dienstag, 14. April, die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom. Heute ein bisschen bunter gemischt.
Auch im Offensivbereich ist es wohl erstmals gelungen, dass diese sogenannten UGVs, Unmanned Ground Vehicles, also unbemannte Bodenfahrzeuge mehr oder weniger, dass die eine russische Stellung eingenommen haben, ohne dass Menschen vor Ort waren. Sie haben die Stellung gestürmt, sie haben auf die Russen geschossen und die Russen haben sich schließlich diesen Robotern ergeben. Und das ist eben etwas, was daran ist bei der Bundeswehr noch überhaupt nicht zu denken. Da sind wir noch Jahre von entfernt. Insofern glaubt die Bundesregierung und glaubt auch die Ukraine, dass man dieses Wissen auf jeden Fall transportieren sollte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj samt einer ganzen Ministerriege ist in Berlin heute für deutsch-ukrainische Konsultationen. Julian Röpke, unser Militärexperte, ich muss nur den Stuhl höher machen. Du warst heute Morgen im Kanzleramt zu einem Hintergrundgespräch. Wie der Name schon sagt, kannst du nichts daraus erzählen. Aber generell diese Konsultationen, wie wichtig werden die gesehen?
Ich glaube, nach der Wahl in Ungarn jetzt sind die extrem wichtig und man ist natürlich auch positiver. Wie du gesagt hast, ich kann zu den Inhalten nichts sagen, aber ich glaube, allgemein herrscht in Europa Erleichterung, dass Viktor Orban abgewählt ist, denn es gibt ja auch ein massives Finanzierungspaket für die Ukraine, 90 Milliarden Euro, alles in allem. Darum wird es auch heute gehen.
Die Orban blockiert hat.
Orban blockiert hat. Es wird heute auch darum gehen, wie man die sozusagen mit Inhalten füllt. Also das Geld ist sozusagen fast da, immer noch nicht ganz, aber fast da. Und es geht eben darum, welchen Anteil kann Deutschland hier leisten? Wie kann man Deutschland die Ukraine unterstützen? Sowohl was Militärisches als auch was Ziviles angeht. Und deshalb ist es eben heute auch wirklich, du hast es gesagt, nicht nur Selenskyj ist hier, sondern ich glaube, er bringt fünf Minister mit.
Unter anderem den Verteidigungsminister.
Verteidigung, Außen, Bau, Energie. Sind die ich mir gerade gemerkt habe, und noch einige mehr. Und insofern, so wurde es ganz klar gesagt, eines der wichtigsten Treffen überhaupt. Es geht um eine strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und der Ukraine.
Verteidigung, Bau, Energie deutet auch schon an, worum es geht, um den Wiederaufbau, an dem Deutschland in irgendeiner Form beteiligt sein wird und auch will natürlich, aber auch darum, zu lernen aus den Erfahrungen der Ukrainer in diesem jetzt seit 4 Jahren andauernden Krieg.
Genau, und da hatte ich in den letzten Tagen schon auch im Hintergrund, aber ich glaube, das kann ich sagen, mit CEOs gesprochen von deutschen Rüstungsunternehmen, von auch Drohnenunternehmen, die heute dabei sein werden, die also diesen Austausch sozusagen vorantreiben wollen. Und das sind eben vor allem jetzt das ganz neue deutsch-ukrainische Joint Ventures. Das heißt, es geht um Zusammenarbeiten von deutschen Firmen mit ukrainischen Firmen, die gemeinsam Waffen herstellen. Zum einen erstmal für die Ukraine, allerdings danach auch für Deutschland. Und das ist jetzt sozusagen die Woche der Joint Ventures, hat ein CEO gesagt, in dem quasi die Weichen gestellt werden, dass wir auch als Deutschland von den Erfahrungen der Ukraine aus 4 Jahren Krieg auch lernen können.
Da gibt es ja einige spektakuläre Sachen. Auch Selenskyj hat es erzählt. Es gab zum ersten Mal die Einnahme eines Ortes nur mit Drohnen und Robotern, also ohne Menschen.
Genau, darum geht es den Ukrainern. Ich komme auch gerade zurück aus der Ukraine vor einer Woche. Und man hofft sehr darauf, dass man im Laufe der Zeit die eigenen Verluste immer weiter runterschrauben kann, indem man an der Front direkt nur noch Roboter einsetzt. Nur noch Roboter ist schwierig, aber ich kann dir das mal zeigen. Selenskyj hat ja gestern Abend auch davon gesprochen. Das hier ist zum Beispiel eine Evakuierung, die wir hier sehen, von einem Soldaten. Da liegt ein verwundeter Soldat drauf, ein echter Mensch sozusagen, der allerdings von einem Roboter weggebracht wird von der Front. Wir sehen auch dahinter ein zerstörtes Fahrzeug. Also es gibt schon Grund, warum man hier Roboter einsetzt und nicht mehr Menschen. Und das ist eben bloß ein Aspekt. Wir sehen einen weiteren Roboter, der ihm folgt, der das Ganze hier kontrolliert. Und darum geht es eben. Du hast eben gesagt, Selenskyj hat auch gesagt, das ist ein defensiver Bereich. Aber auch im Offensivbereich ist es wohl erstmals gelungen, dass diese sogenannten UGVs, Unmanned Ground Vehicles, also unbemannte Bodenfahrzeuge mehr oder weniger, dass die eine russische Stellung eingenommen haben, ohne dass Menschen vor Ort waren. Sie haben die Stellung gestürmt, sie haben auf die Russen geschossen und die Russen haben sich schließlich diesen Robotern ergeben. Und das ist eben etwas, was daran ist bei der Bundeswehr noch überhaupt nicht zu denken. Da sind wir noch Jahre von entfernt. Insofern glaubt die Bundesregierung und glaubt auch die Ukraine, dass man dieses Wissen auf jeden Fall transportieren sollte.
Schon eine verrückte Geschichte, wenn man bedenkt, wir wollten damals 5000 Helme liefern. Das war die allererste Idee, als der Krieg ausgebrochen war. Und jetzt ist die Ukraine ja jemand, der auch strategische Partnerschaften auch beispielsweise mit den Golfstaaten schließen will. Also ein wirklich gesuchter Know-how-Spezialist.
Ja, nicht nur am Golf, sondern auch bei uns. Ich meine, ich kann mich auch erinnern, dass wir die ersten 2-3 Jahre auch gesagt haben, ja, Drohnen, was sind schon Drohnen? Und wir haben es jetzt gerade gesehen, für die Verteidigung unserer Brigade in Litauen wurden 3 große Unternehmen, deshalb ist keine Schleichwerbung, also Stark, Helsing und demnächst auch Rheinmetall, werden alle jeweils mit 1 Milliarde Euro finanziert, um eben Drohnen zu liefern. Drohnen, die übrigens alle zum ersten Mal in der Ukraine eingesetzt wurden von diesen deutschen Unternehmen, um die jetzt eben zur Verteidigung Deutschlands und der NATO einzusetzen. Insofern, man sieht, viel hat sich gewandelt. Der Russland-Ukraine-Krieg, so brutal und grausam er auch ist, er hat wie jeder Krieg davor irgendwie zu Innovationen geführt, die jetzt eben auch eingesetzt werden.
Mhm. Aktuell, ich glaube gestern Abend war es, ein Angriff weit ins Hinterland Russlands hinein, auch auf eine Chemiefabrik, 900 Kilometer von der Ukraine entfernt.
Genau, und das ist ja etwas, über das wir auch immer wieder sprechen. Das hier sind Bodenfahrzeuge, aber wir können uns das ja mal ansehen hier auf dem Bildschirm. Das sind hier Aufnahmen von russischen Passanten sozusagen, die das Ganze gefilmt haben. Nochmal, du hast gerade gesagt, wir sind hier 900 Kilometer entfernt. Was wir da sehen am Horizont, das ist eine etwa 3 Meter lange Luty-Drohne der ukrainischen Armee. Und die fliegt da nicht bloß lang, sondern wir sehen es auf dem nächsten Video, glaube ich, auch relativ gut. Sie stürzt dann eben auch rein, wie du gerade gesagt hast, in dieses Chemiewerk dort in Russland, was eben kriegswichtige Güter hergestellt hat. Und das ist eben auch etwas, wovon Deutschland lernen möchte und nicht nur Deutschland, vielleicht hast du es gesehen, auch am Golf. Die Amerikaner nutzen jetzt immer mehr, nicht nur zur Verteidigung, sondern auch für Angriffe diese Drohnensysteme, weil sie eben auch wesentlich preiswerter sind als die traditionellen Munition und man muss, ja, man kann 900 Kilometer wegbleiben vom Ziel, das ist auch möglich, macht es wesentlich sicherer für diejenigen. Insofern ist es tatsächlich so, ja, ob man es gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber dieser Krieg revolutioniert gerade so ein bisschen, wie aktuell gekämpft wird und wie auch die Bundeswehr und die Bundesregierung glaubt, wie in der Zukunft gekämpft wird.
Ja, und das sind auch alles, und nicht alles, aber teilweise eben militärische Geräte, die die Ukrainer selber entwickelt haben. Ja? Wo also auch nicht mehr die Frage, geben wir das frei, die Amerikaner, die Europäer entscheiden, du darfst nur so und so weit damit schießen. Ja. Diese Diskussion ist dann für die Ukrainer vorbei.
Da hast du recht. Allerdings, was die Ukraine immer noch braucht, ist unbedingt Geld. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja, sie haben die Innovation, sie haben die Ideen, sie haben diese revolutionären Systeme, die wir hier gerade im Einsatz sehen, aber sie haben eben nicht das Geld, die zu produzieren. Und insofern ist es eben das, was Deutschland aktuell eben gibt, geben kann, geben muss. Ich glaube, es sind 11 Milliarden in diesem Jahr als Militärunterstützung, bilateral, nur zwischen Deutschland und Ukraine. Und das brauchen die Ukrainer unbedingt weiterhin, damit sie sich eben so verteidigen können. Denn ist ja klar, gute Ideen alleine reichen nicht. Man muss das Ganze auch in Hardware umsetzen, muss es dann an die Front bewegen. Und insofern ist die Ukraine, muss man ganz ehrlich sein, immer noch vom Westen und von Deutschland abhängig.
Danke, Julian.
Gerne. Ja, der nächste Sommerurlaub steht garantiert vor der Tür und wer früh bucht, kann auch viel sparen. Aber wer Raucher ist, der kann möglicherweise ja vielleicht auch ja, so richtig viele Strafen kassieren. Denn es gilt es ist geplant, ein strengeres Rauchverbot am Strand der Türkei zum Beispiel. Darüber wollen wir sprechen mit dem Bildverbraucherschutzexperten Frank Ochse. Hallo erstmal Frank. Und was für strengere Rauchregeln sind denn in der Türkei geplant?
Ja, hallo Harry. Ja, es ist ziemlich dramatisch, was dort geplant wird. Du hast es richtig gesagt, es geht um öffentliche Bereiche, also natürlich Parks, Strände. Da droht Urlaubern ein sehr, sehr striktes Rauchverbot. Es ist zurzeit ein Gesetzentwurf in Arbeit, ist noch nichts beschlossen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt vielleicht schon im Sommer kommt. Aber trotzdem, die Regeln werden verschärft.
Was mich so ein bisschen irritiert hat, ich bin selbst Raucher, auch am Strand wird das Rauchen oder soll das Rauchen bald verboten werden in der Türkei. Wer wird das dann kontrollieren und welche Strafen drohen? Die sind ja auch schon im Raum, die Ideen.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen Symbolik. Natürlich, ich kenne es zum Beispiel von Mallorca, da gibt es auch rigorose Strafen für Trinken auf der Straße. Was sieht man, wenn man da hingeht? Menschen, die auf der Straße trinken. Also es passiert da nicht allzu viel. Aber natürlich, das hat eine abschreckende Wirkung. Und es sind auch schon Strafen im Raum, also konkret Strafen 5.000 Lira. Das sind, ich habe es mal ausrechnen lassen, 95 Euro. Für auf der Straße am Strand rauchen, da steckt man nicht so einfach weg. Und vor allen Dingen noch heftiger wird es dann ab 2040, also ist natürlich noch ein bisschen hin, da ist ein komplettes Rauchverbot, da gibt es also drakonische Strafen, wer auch Tabakwaren herstellt, importiert, da geht es hoch bis zu 95.000 Euro. Also die Türkei macht ernst.
Also auch wenn man als deutscher Tourist dorthin fliegt, darf man keine Zigaretten im Gepäck haben, sonst kriegt man eventuell eine Strafe, richtig?
Genau, aber ist natürlich Zukunftsmusik. Ich glaube, jeder Raucher kann natürlich in seinen Sommerurlaub in diesem Jahr natürlich seine Zigaretten mitnehmen.
Und vielleicht haben wir es ja bis 2040 auch geschafft, endlich mit dem Rauchen aufzuhören.
Ist ja arg, ist ein Anreiz, eine Motivation.
Ist ja arg gesundheitsschädlich. Wollen wir mal in andere Länder blicken, Frankreich, Spanien beispielsweise. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, das wird schon in diesem Sommer akut. Wie schauen da die Strafen oder wie schauen da die Rauchregelungen aus?
Also Frankreich ist da am weitesten. Da gibt es schon seit dem letzten Jahr ein rigoroses Rauchverbot, auch für Strände, für Parks, Spielplätze. Draußen, also Outdoor, ist natürlich dann tatsächlich auch schwieriger, dann auch, weil da natürlich viele Leute sind. Es lässt sich natürlich auch ein bisschen schwieriger überwachen. Aber da greift man natürlich tatsächlich ja in das Wohlbefinden der Raucher ein. An Rauchverbote im Inneren haben wir uns schon so ein bisschen gewöhnt. Das gilt da natürlich auch. Aber tatsächlich in Frankreich ist das Rauchverbot schon in Kraft. Spanien plant auch, das wird aber ein Flickenteppich, weil das jede Gemeinde einzeln verabschiedet. Noch bekannt ist in Mailand, natürlich auch eine Touristenhochburg, auch dort gibt es ein scharfes Rauchverbot für Außenbereiche. Also da muss man sich schon einstellen und ich glaube, das wird sich weiter zuspitzen, da werden auch andere Länder nachziehen.
Na, da bin ich mal gespannt. Vielen Dank, lieber Frank. Hast du, letzte Frage, hast du schon irgendeine Tendenz, wird das auch Raucher abschrecken, dorthin zu reisen? Oder muss die Reisebranche jetzt umbuchen sozusagen? Oder ist Rauchern das egal? Die werden schon ihren Weg finden.
Ich glaube tatsächlich, es wird Raucher nicht abschrecken, weil es natürlich auch Tricks gibt, wie man raucht, ohne dafür ein Knöllchen zu bekommen. Natürlich aber, wenn halt ganz Europa jetzt irgendwie rauchfeindlich ist, dann ist das natürlich auch eine Motivation aufzuhören.
Naja, das hoffen wir mal. Vielen Dank, lieber Frank Ochse. Ja, und dann, ja, falls wir, ja, guten Sommerurlaub. Du rauchst ja nicht, Gott sei Dank, sei froh. Ist besser für deine Gesundheit.
Sehr froh darüber, ja. Schönen Urlaub.
Ja, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Jacke aus, Jacke an. Am Wochenende war es ja schon ein bisschen warm hier bei uns in Deutschland. Aber wann kommt die Sonne so richtig raus? Wann wird endlich richtig Frühling? Das wollen wir nachfragen bei Meteorologe Carsten Brand von Donnerwetter. Hallo Carsten. Und jetzt mal Butter beide Fische. Wann kommt nun der richtig warme und vor allen Dingen auch sonnige Frühling?
Ja, du setzt mich da unter Druck. Ich würde euch ja gerne auch die 25 Grad hier verkünden. Aber das kriegen wir noch nicht so schnell hin. Ich habe nochmal alle Computermodelle, und zwar wirklich alle, hin und her gewälzt, also digital, ne? Von vorne bis hinten. Also noch ist das nicht drin. Immerhin, Wetterbesserung. Du siehst das hier bei mir schon im Hintergrund. Ich habe das schöne Wetter schon. Das ist das Wetter, was wir am Mittwoch in ganz Deutschland haben. Also wir haben Sonnenschein, wir haben lockere Wolkenfelder, aber es ist nicht so wahnsinnig warm. In der Sonne geht das jetzt hier mit so einem Hemd, mit einem T-Shirt, kein Problem. Da habt ihr so 18, 19 Grad, Berlin morgen so 17 Grad, Hamburg 17 Grad, 18 Grad Frankfurt, vielleicht fast 20 Grad im Breisgau. Aber das sind keine 25, ne? Das ist ganz klar. Also schönes Wetter. Dann am Donnerstag so eine lustlose, ach, ich weiß nicht, Front, die da reinkommt, die bringt noch nicht mal ein bisschen Regen, aber die bringt halt ein paar Wolkenfelder mit. Irgendwo vereinzelt mal ein Schauer, auch so 17, 18 Grad. Nicht wirklich schlechtes Wetter, aber wieder so ein bisschen bewölkter das Ganze. Freitag, Samstag dann wieder schöner. Berlin zum Beispiel, fast 20 Grad, nicht ganz, aber fast 20 Grad, wieder sehr viel Sonne dabei. Also ist auch nicht wirklich schlecht, ist so typisch April, nicht so richtig warm und nicht so richtig kalt, aber nicht das Top-Sommerwetter. Ne?
Aber was du mir schon im Vorfeld verraten hast, ich muss jetzt schon an das Thema Sonnencreme denken. Warum?
Absolut. Und ich bin mal wieder ein schlechtes Beispiel. Ich habe wieder vergessen, das aufzutragen. Das ist ja mal typisch. Ich sag euch das, macht das. Ist das nicht immer so? Man sagt immer, erzähl. Und bei mir sind es immer die Lippen. Ne? Die Lippen reagieren total stark auf die Sonne, die jetzt ja schon relativ stark ist. Und wenn ihr so ein bisschen in der Sonne, das reicht schon im Café zu sitzen. Ne? Halbe Stunde, Stunde im Café sitzt man irgendwo und die Sonne brennt dann. Und das wird sie in den nächsten Tagen ja immer wieder. Also holt euch einen Sonnenschutz. Ihr müsst da wirklich aufpassen, dass ihr da euch keinen Sonnenbrand holt. Die ist jetzt stark genug, auf jeden Fall. Übrigens, auch Pollen sind unterwegs. Jetzt wieder sehr viel Birkenpollen in der Luft.
Ne? Ich merke es selber auch, ja. Aber das heißt, ja, du sagst, die UV-Konzentration ist schon derart hoch, dass man einen Sonnenschutz unbedingt mit einpacken sollte, ja, wenn man im Café draußen sitzt. Ja.
Absolut, ja. Oder auf der Terrasse, auf dem Balkon oder so, ne? Dann braucht ihr das nach einer halben Stunde, Stunde in der Mittagszeit oder am frühen Nachmittag, also am Wochenende. Und viele wollen ja so ein bisschen, ja, nicht so blass aussehen wie ich, ja, wollen ein bisschen schöner aussehen. Und ist ja auch überhaupt kein Problem, so ein bisschen sich der Sonne auszusetzen, solange das jetzt nicht so extrem ist, ne? Und dann das Schlimmste, was man ja, glaube ich, so machen kann, ist, wenn man ja so käseweiß dann im Sommer irgendwo in Urlaub fliegt und dann holt man sich einen dicken Sonnenbrand. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Also so ein bisschen vorbräunen oder ein bisschen schöner aussehen, finde ich, ist absolut in Ordnung und auch nicht so gesundheitlich bedenklich. Aber schützt euch, wie gesagt, und dann ist es kein Problem.
Letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Du hast schon gesagt, der April zeigt sich, wie ja im Buche steht, April halt, aber es wird etwas wärmer. Müssen wir mit Frost noch rechnen in den Nächten und bleibt jetzt so bei zweistelligen Werten?
Also bisher haben wir totales Glück gehabt. Also die ganz große Katastrophe so für die Blüten ist erstmal ausgeblieben. Wir haben ja die Kirschblüte, die Apfelblüte, alles blüht irgendwie jetzt auch noch total schön, ganz Deutschland. Und deswegen müssen wir ein bisschen Daumen drücken weiterhin. Noch ist das nicht durch. Ihr wisst ja, Eisheilige und sowas, ne? Also Mai kann das ja immer noch sehr, sehr kalt werden. Aber im Augenblick sehe ich es nicht. Nächste Woche, ganz schnell nächste Woche auch viel schönes Wetter. Ein bisschen kälter, aber die Sonne bleibt uns treu. Also ihr könnt euch auf die nächste Woche freuen, auch wenn es nicht so wahnsinnig warm wird.
Sagt Carsten Brand von donnerwetter.de. Vielen Dank. Und ja, das sind ja zumindest sonnige Aussichten, wenn auch nicht ganz warme Aussichten.
Ja, ich denke, es ist ein Kompromiss, ne? Ist halt April, ne? Bis dann, ne? Tschüss.
Es ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Die Crew der Artemis 2-Mission ist von ihrer Reise um den Mond zurück auf der Erde. Doch geht es ihr auch gut? Die Antwort auf diese Frage kennen wir mittlerweile natürlich. Aber jetzt hat Reid Wiseman, Kommandant der Artemis II, ein Video veröffentlicht, das uns alle an dem Moment teilhaben lässt, als die Orion-Kapsel nach der Wasserung vor der Küste von San Diego geöffnet wird. Kaum ist die Luke offen, hört man auch schon Jubel von innen. Doch ein Team von 4 US-Tauchern geht auf Nummer sicher. Einzeln klettern sie zu den Astronauten in die Kapsel und überzeugen sich davon, dass sie die Landung gut überstanden haben.
Four Green! Ike, welcome home! Christina, welcome home! Yes! Jeremy, absolutely welcome home, brother! There it is, Reid! What's up, welcome home, brother! Thank you!
Das Video geht viral und wird innerhalb der ersten 3 Stunden online fast 2 Millionen Mal angeklickt. Mittlerweile erfreuen sich die 4 Astronauten übrigens wieder an ganz weltlichen Dingen. Christina Koch zum Beispiel hat ein Video gepostet, das zeigt, wie sie nach ihrer Mondreise von ihrem Hund begrüßt wird. Victor Glover posiert stolz mit der Familie und Reid Wiseman zeigt sich mit seinen Töchtern. Passender Titel seines Tweets: Mission complete. Mission abgeschlossen.
Eine McDonald's-Lieferung direkt ins Weiße Haus? Was aussieht wie eine Essensbestellung, entpuppt sich als schlechte schauspielerische Leistung und Einleitung zu einer Pressekonferenz. Zwischen Bürgern und Pommes serviert Donald Trump ein Eigenlob in Sache Steuerpolitik.
It's really, you know, we call it the great big beautiful bill. We should call it the great big beautiful tax cut bill, because it's a tremendous amount of money. And that's overtime, that's also on Social Security, isn't it?
Trump im Wahlkampfmodus. Und da kommt McDonald's gerade richtig. Denn schon in seiner Kampagne zu seiner Präsidentschaft hat er beim großen gelben M gejobbt und für Wähler geworben. Doch zurück zu diesem kuriosen Auftritt am Weißen Haus. Die Lieferantin des Bürgerpakets? Sharon Simmons. Sie freut sich über $11.000 Steuerrückzahlung. Trump nutzt die Bühne für sein Versprechen: keine Steuern auf Trinkgeld. Das ist für die Leute wie Sie, schmeichelt er der Rentnerin. Doch dann fliegen die verbalen Giftpfeile. Die Weltlage hochgefährlich. Seit 10 Uhr läuft eine Seeblockade gegen den Iran. Trumps Ziel: Teheran darf niemals die Atombombe bauen. Dann der Schock. Keine Gnade für Papst Leo. Eine Entschuldigung lehnt Trump strikt ab. Der Papst sei schwach, seine Politik falsch. Er möge den Bruder des Papstes sowieso viel lieber. Es geht um Law and Order. Und da kennt Trump keine Freunde. Sogar vor dem Stellvertreter Gottes macht er nicht Halt. Und am 14. Juni wird's richtig wild. Trump holt die UFC-Kämpfer direkt in seinen Vorgarten. Sharon Simmons und ihr Mann sind natürlich eingeladen. Spektakel, Macht und Burger. Die Trump-Show geht immer weiter.
Es ist der Musikmoment des Jahres. Justin Bieber performt wieder live auf dem Coachella Festival in Kalifornien für eine absurd hohe Gage. Doch sein Auftritt polarisiert. Minimalistisch statt pompös, so unerwartet ist Biebers Show nach einer langen Pause. Er performt allein auf der Bühne, ausgerüstet nur mit einem Mikro und einem Laptop. Teils spielt der 32-Jährige alte Videos ab und singt dazu. Ein gewaltiges Bühnenspektakel, für das das Coachella Festival eigentlich bekannt ist, Fehlanzeige. 10 Millionen Dollar Gage soll der Musiker dafür bekommen haben, mehr als jeder andere Künstler, der dafür eine Mega-Show hinlegt. Dementsprechend groß ist die Enttäuschung bei manchen Fans. Sie beschimpfen Bieber als faul, sagen, dies sei seine schlechteste Show überhaupt gewesen. Andere feiern ihn, sein inneres Kind sei am Heilen, sagen sie, es sei der authentischste Auftritt von ihm überhaupt gewesen. Seit 2022 ist der Musiker aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aufgetreten. Sein schneller Ruhm als Kinderstar hatte zu Angstzuständen und Depressionen geführt, so Bieber selbst. Nun macht er genau das Gegenteil von dem, was alle erwartet hatten. Entweder ist es Faulheit oder tatsächlich ein genialer Schachzug.
Dieses kleine Lämpchen ist von seiner Mutter getrennt, ruft verzweifelt nach ihr und bekommt unerwartete Hilfe. Zwei Passanten entdecken das Babyschaf auf einem Feld, heben es kurzerhand hoch, damit seine Rufe weiter zu hören sind. Mit Erfolg. Kurz darauf taucht in weiter Ferne tatsächlich die Mutter auf. Kaum hört sie ihr Junges, rennt sie ohne zu zögern los und stürmt über das komplette Feld direkt zu ihm. Wenig später ist das Mutter-Kind-Duo wieder vereint. Das Schaf schmiegt sich eng an das Lamm, als wollte es sagen, jetzt ist alles wieder gut. Ein kleiner Moment, aber einer, der direkt ins Herz geht.